Guten Morgen.
Palmsonntag ist heute. Das wurde eben schon gesagt. Hosanna! Gelobt sei, der im Namen des Herrn kommt. Der König von Israel. Begeistert waren die Menschen in Jerusalem, als sie das riefen. Palmzweige hatten sie mitgenommen, als sie ihm entgegenzogen. Das machte man normalerweise, wenn ein Sieg errungen worden war. Wenn der Sieger einzog und seinen Sieg feierte. In dem alten Buch 1. Makkabäer, das die katholischen Christen auch als Teil des Alten Testamentes in der Bibel haben, wird vom Sieg des Hohepriesters Simon über die Besetzer Israels im Jahre 171 vor Christus erzählt. Da heißt es, am 23. Tag des zweiten Monats im Jahr 171 zogen die Israeliten mit Lobgesang und Palmzweigen beim Spiel von Leiern, Zimbeln und Saiteninstrumenten unter Hymnen und Lobliedern dort ein, denn ein gefährlicher Feind in Israel war vernichtet worden. Das war damals 200 Jahre zurück. Aber so fühlten sie sich wohl auch an dem Tag, als Jesus nach Jerusalem einzog. Endlich zog der König Jesus in der Hauptstadt ein. Der, der so viele Wunder getan hatte, der nicht lange vorher einen Mann namens Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Er würde nun den Sieg über die feindlichen Römer herbeiführen, dachten sie. Aber Jesus sprach von seinem baldigen Tod, davon, dass er nur noch kurz unter ihnen sein würde. Und das war vielen viel zu kompliziert. Sie glaubten ihm nicht mehr. Jesus wurde verhaftet. Die religiösen Führer hatten das inszeniert. Und die, die ihm zugejubelt hatten, Hosanna, gelobt sei, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel, dieselben Menschen brüllten nun, kreuzigen, kreuzigen. Er war zu schwach. Er konnte nicht Messias sein. Er hatte verloren. Er war ein Versager, dachten sie. Es ist schon merkwürdig. Immer wieder wiederholt sich so etwas in den Texten der Bibel. Ich bot meinen Rücken denen dar, die mich schlugen, meine Wangen denen, die mich rauften, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel, heißt es in dem nach dem Propheten Jesaja benannten Buch des Alten Testaments. Auch hier ist von jemandem die Rede, dessen Geschichte keine Geschichte endloser Siege ist. Aber das brachte ihn, wie viele andere, nicht davon ab, sich von Gott in die Schule nehmen zu lassen, sein Schüler oder sein Jünger zu sein. Vielleicht schauen wir uns mal diesen ganzen Abschnitt aus dem Propheten Jesaja an. Ja, das war auch schön. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen. Er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, Motten werden sie fressen. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechts hört? Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Eine Einladung, Gott zu vertrauen. Wer im Finstern wandelt und wem kein Licht scheint, der hoffe auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Vertrauen bewährt sich da, wo es unsicher ist, wo der nächste Schritt nicht erkennbar ist. Dieser Abschnitt ist das dritte der sogenannten Gottesknechtlieder im zweiten Teil des Buches Jesaja. Die Meinungen der Bibelwissenschaftler gehen darüber auseinander, ob hier der Prophet von sich selber spricht, ob Israel gemeint ist oder ob die Texte prophetisch auf Jesus hinweisen. Der vierte dieser Texte ist wahrscheinlich der bekannteste. Er begegnet uns in der Apostelgeschichte. Hier liest ein zum Judentum übergetretener Äthiopier Worte aus dem Buch Jesaja Kapitel 53, die von einem sprechen, der unsere Schuld, der alles, was uns von Gott trennt, auf sich nahm. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Heil, heißt es dort. Und in der Apostelgeschichte wird erzählt, wie Philippus, ein Diakon der Gemeinde in Jerusalem, diesem Mann aus Äthiopien anhand dieses Textes das Leben und Handeln Jesu erklärt. So haben Christen in diesen alten Texten auch immer wieder einen Hinweis auf Jesus gesehen. Aber der Autor dieses Textes, den wir gerade gelesen haben, der wusste noch nichts von ihm. Es war 6 Jahrhunderte vorher. Es gibt Hinweise, dass er es auf das Volk Israel, das Volk Gottes, bezog. Im Grunde sehen wir hier, was einen Menschen ausmacht, der in einer engen Verbindung mit Gott lebt. Was uns ausmacht, wenn wir die Nähe Gottes suchen. Dieser Gottesknecht, ich nenne ihn einmal so, von dem hier die Rede ist, der lernte zu Gott, auf Gott zu hören. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Liest man so manche heutige moderne Literatur über geistliches Leben oder ähnliche Themen, dann hat man vielleicht den Eindruck, Moment mal, hier hat der Autor die Reihenfolge aber vertauscht. Erst muss doch das Hören auf Gott kommen und dann das Reden mit anderen. Aber demjenigen, der hier schreibt, ist es offenbar wichtig, auf seine Berufung, auf seine Aufgabe zuerst hinzuweisen. Christen sind ja nicht zuallererst dazu berufen, ihre Spiritualität so für sich selber zu pflegen. Das ist wichtig, das ist wohl auch wesentlich. Aber jüdisch-christliche Spiritualität, geistliches Leben, ist nie nur nach innen gerichtet. Sie wendet sich Menschen zu. Und er ist sich darüber bewusst, wenn ich Menschen wirklich diene, dann macht Gott das durch mich. Dann gebraucht er mich. Der Gottesknecht, von dem hier im Jesaja-Buch gesprochen wird, erlebt sich wie ein Jünger. Einer, der von Gott berufen ist, der Gottes Nähe erfährt, der erlebt, dass Gott ihn einsetzt, um Menschen zur richtigen Zeit das Richtige zu sagen. Dass ich mit den Müden zu rechter Zeit rede. Das bezieht sich nicht auf Menschen, die in einem Kontinent leben, in dem man immer schon mal wieder die Zeit auf Winter oder Sommer umstellt und die dann, wenn auf Sommerzeit umgestellt wurde und sie morgens im Gottesdienst sitzen, eine ganze Stunde Schlaf vermissen. Da kann man auch müde sein, aber ich glaube nicht, dass er das hier wirklich meint. Er begegnet Menschen, die nicht mehr weiter können, deren Kraft zu Ende ist. Und er begegnet ihnen mit der seltenen Fähigkeit, dass er ihnen zuhören kann. Wenn er mit den Müden, den Niedergeschlagenen so redet, dass es rechtzeitig ist, ihnen also hilft, dann kommt das von Gott. Er kann nicht darüber verfügen, wann und wie das ist. Gott ist es, der ihn jeden Morgen weckt. Er öffnet sein Ohr, dass er hören kann. Gott ist derjenige, der das alles mit ihm macht, so erlebt er das. Nur so und nur dann kann er seiner Beauftragung gemäß reden und handeln. Jesus ist der, der uns mit Gott und auch mit Menschen miteinander ins Gespräch bringen kann. Das, was ich nur begrenzt kann, zuhören, verstehen, das kann er unbegrenzt, vollkommen. Aber Gott hören, wie geht das denn eigentlich? In der Regel hören Menschen, auch Menschen Gottes, ja nicht ständig irgendwelche Stimmen. Und wenn das so ist, dann ist es oft nicht Gottes Stimme, sondern eine medikamentös zu behandelnde Krankheit. So geht es normalerweise nicht. Er beginnt mit dem Erleben des Wirkens Gottes durch ihn. Für ihn ist Gott da, weil er erlebt, Gott ist einfach da und handelt an mir. Ich spüre seine Gegenwart. Ich erlebe es immer wieder, dass er durch mich Menschen begegnet. Gott führt meinen Alltag. Er weckt, er redet, er lenkt. In der Apostelgeschichte wird im 16. Kapitel erzählt, wie Paulus so von Ort zu Ort zog, um Gemeinden zu gründen oder Gemeinden weiterzuhelfen. Und da schreibt er zum Beispiel mal, der Geist Gottes wehrte uns, dahin zu gehen. Oder der Geist Gottes öffnete einen Weg. Gott öffnet und verschließt Türen. Er legte keine Orakel aus. Er hatte keine Methoden, um irgendetwas über Gottes Willen zu erkunden. Er vertraute in seinem ganz normalen Alltag darauf, dass Gott da ist. Er musste nichts machen, dass er da ist. Er wusste, Gott ist da. Er musste ihn nicht immer herbeibeten, denn Gott hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage. Er weiß, Gott ist da. Gott sorgt für mich. Und er erlebt, dass Gott zu ihm redet. Vielleicht auch manchmal durch Menschen. Da schreibt Paulus an die ziemlich chaotische christliche Gemeinde in der Hafenstadt Korinth, wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Darunter muss man sich nicht vorstellen, dass jemand da ganz großartig verkündet, dass er jetzt prophetisch redet und der Herr jetzt zu allen spricht. Wenn das so ist, dann merken die Menschen das. Da muss man es ihnen nicht erklären. Wenn jemand das braucht, ist es vielleicht gerade nicht Gott, der hier spricht. Jemand sagt etwas und du merkst, Gott hat zu mir gesprochen. Diese Worte helfen mir. Hier erfahre ich Hilfe. Hier werde ich ermutigt, hier erlebe ich Trost. So ist Gottes Reden, schreibt Paulus. Auch im ganz normalen Alltagsgeschehen kann es sein, dass du genau das gesagt bekommst, was du brauchst, durch irgendeinen Menschen. Und du merkst, das ist es, was mir gefehlt hat. Das sind die Worte, die ich jetzt brauche. Aber Gott redet auch durch die Bibel. Hier reden Menschen, aber im Wort dieser Menschen ist Gottes Wort. In ihrer Kultur, in ihrer Sprache ausgedrückt zu der Zeit, als sie gelebt haben. Sie erzählen ihre Erfahrungen mit Gott. Und manchmal geben sie seine Worte, die Worte Jesu weiter, so wie sie sie gehört haben. Viele Christen haben es sich übrigens zur Gewohnheit gemacht, täglich einen Abschnitt der Bibel zu lesen und darüber nachzudenken, mit Gott darüber zu reden, vielleicht auch miteinander darüber zu reden, wenn sie mit anderen Christen an diesem Tag zusammen sind oder zusammenkommen. Hier lernen wir Gott, sein Wesen, seine Gedanken kennen. Es ist gut, die Bibel zu lesen, nicht nur zu hören, was im Hauskreis oder am Sonntag jemand aus der Bibel zu erzählen hat. Manche lesen auch mal ein ganzes Buch der Bibel. Ich habe das als Jugendlicher irgendwann mit 12, 13 Jahren mal angefangen. Ich habe aber einen Fehler gemacht. Ich habe von vorne angefangen. Mir war nicht klar, dass die Bibel eine Sammlung vieler, vieler Bücher ist, die zu ganz unterschiedlichen Zeiten geschrieben worden sind. Und als ich dann ins 5. Kapitel des 1. Buches Mose kam und da eine ganze Litanei stand, der erzeugte den, jener zeugte diesen und so weiter. Ich glaube, ich war noch nicht in dem Alter, wo mich das mit den Zeugen besonders interessierte. Aber ich fand es dann einfach nur langweilig, was da stand. Und dann habe ich die Bibel erstmal für ein paar Jahre wieder weggelegt und später dann entdeckt, dass man das auch anders lesen kann. Da kann es gut sein, mal zum Beispiel in eines der Evangelien hineinzuschauen. Das geht dann so ein bisschen nach Wesensart. Einige sagen, guck mal ins Markus-Evangelium, das ist das kürzeste. Andere sagen, guck mal ins Johannesevangelium, das ist das längste und schönste. Such's dir aus. Hauptsache, du liest drin und erfährst etwas über das, wie Jesus gelebt hat und was er gesagt hat. Und vielleicht kommst du dann sogar auf die Idee, einmal die ganze Bibel zu lesen. Das geht auch. Aber vielleicht redet man dann auch mal mit jemand darüber. Es wird mit Sicherheit eine Bereicherung sein und es wird wahnsinnig viele Fragen aufwerfen. Beim Bibellesen kommen auch Fragen. Mir geschieht das manchmal, dass mich jemand anruft und mir eine Frage stellt, weil da was nicht ganz klar ist. Dann stellen sich mir aber auch manchmal Fragen, weil ich nicht auf alle Fragen eine Antwort weiß. Aber es ist spannend. Über solche Fragen kann man dann vielleicht auch mit anderen im Hauskreis, beim Kirchencafé, beim Aldi an der Kasse, wenn man so lange steht. Naja, traut man sich meistens nicht, aber da kann man dann mal drüber reden. Da redet auch Gott. Gott spricht zu uns auf vielfältige Art und Weise. Und Gott ist da, auch dann, wenn es uns nicht gut geht. Wenn jemand Gottes Wirken in seinem Leben erlebt, auf Gott hört, ihn immer besser kennenlernt, dann kann sein Reden und Tun doch nur von Erfolg gekrönt sein, denken manche. Aber nein, das Gegenteil scheint dann oft der Fall zu sein. Da schreibt der Gottesknecht in Jesaja 50, ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, meine Wangen denen, die mich rauften, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Da sind nicht nur die Hosanna-Rufe, obwohl oder vielleicht gerade, weil er das sagt, was Gott in ihn hineinlegt, was Gott ihm gesagt hat, was er von ihm gehört hat, macht er sich unbeliebt, obwohl oder gerade, weil er das sagt. Denn Gott sagt manchmal auch Unbequemes. Und das kann dann Ärger geben. Damit ist nicht jeder einverstanden. Da werden Gottes Worte auch von manchen frommen Menschen ganz gerne verdreht, den eigenen Vorstellungen angepasst. Wenn Jesus seine Erwartung zum Ausdruck bringt, dass seine Leute Fremde aufnehmen, dann gibt es manche, die dir erklären, warum das heute nicht mehr gilt. Dann werden wie vor 85 Jahren in unserem Land Lügengeschichten in die Welt gesetzt. Nun nicht mehr einfach erzählt und gedruckt, sondern gleich gepostet. Dieser Tage sah ich noch so einen Post von einer grünen Politikerin, die einen Vergewaltiger verteidigt habe. Diese Politikerin gibt's gar nicht. Natürlich hat sie es auch nie gesagt, weil sie ja überhaupt nicht existiert. Aber Hetze kann man auf diese Art und Weise machen. Und leider sind die frommen Menschen da oft mittendrin. Hass und Angst wird gesät, besonders unter denen, die immer noch alles glauben, was im Internet steht. Der Apostel Paulus hat schon vor 2000 Jahren seine Mitarbeiter, vor fast 2000 Jahren, seine Mitarbeiter Timotheus mitgeteilt, es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden. Erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums. Übe deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Nicht der Erfolg ist der Beweis der Nähe Gottes. Nicht, dass man bei allen gut ankommt. Sein Vertrauen ist nicht davon abhängig, dass Gott es ihm immer angenehm macht. Sein Vertrauen hält auch dann an Gott fest, wenn alles ganz anders kommt. Vertrauen zeigt sich in den Worten, die Jesus kurz vor seiner Verhaftung und Verurteilung betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus sprach seine Wünsche aus. Aber er akzeptierte es auch, wenn es anders kam. Jesus vertraute Gott. Und sein Vertrauen war nicht abhängig davon, dass Gott alles so machte, wie er sich das vorstellt. So beschreibt auch der Prophet den Gottesknecht in Jesaja 50. So handelte Jesus, auch wenn wir nicht bei allen gut ankommen. Auch wenn unsere Handlungen und Worte nicht immer Erfolg haben. Jesus ist da. Versagen, Misserfolge, er verlässt uns nicht. Darauf können wir uns verlassen. Glück bedeutet nicht, dass immer alles schön und harmonisch ist. Glück bedeutet, dass der große Gott immer an unserer Seite ist. Und dass wir wissen dürfen, mit diesem Gott habe ich Zukunft. Da heißt es, aber Gott, der Herr, hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Nein, dieser Gottesknecht ist kein Sturkopf. Er beharrt nicht darauf, dass er Recht hat. Gott, der Herr, hilft mir, ist seine Feststellung. Er vertraut nicht auf sich. Er vertraut auf den noch viel stärkeren Gott. Petrus, einer der Jünger, die Jesus besonders nahe standen, hatte Jesus einmal im großen Glauben an sein eigenes Durchhaltevermögen mitgeteilt. Jesus, und wenn sich alle von dir abwenden, ich niemals. Oder, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Und er versagte kläglich. Als es zur Sache ging, behauptete er, nee, mit diesem Jesus, da habe ich gar nichts zu tun. Zu Ende war es mit der Standhaftigkeit. Wie gut, dass ich nicht auf mich angewiesen bin. Wie gut, dass wir nicht auf uns angewiesen sind. Dass wir einen Gott haben, der weiß, dass wir manchmal müde sind und nicht mehr weiter können. Dass wir einen Gott haben, der dafür sorgt, dass wir nicht zu Schanden werden. Wie gut, dass Gott weiß, wann die rechte Zeit ist, um anderen zu begegnen. Der Gottesknecht entscheidet nicht wann. Er vertraut auch da auf Gottes Führung und kann so den Müden, den Verzagten zum richtigen Zeitpunkt begegnen und sich ihnen in Gottes Barmherzigkeit zuwenden. Wie gut, dass Gott aktiv wird, um uns zu begegnen, mit uns zu reden. Er weckt mich alle Morgen, sagt er. Oh, welch merkwürdige Formulierung. Er macht uns jeden Morgen fähig, ihn zu hören. Vielleicht müssen wir unsere überfrachteten Vorstellungen davon, wie wir Gott hören können, einfach ablegen. So wie er seinen Leuten zur rechten Zeit die rechten Worte geben kann, so kann er auch, vielleicht ohne dass wir es merken, zu uns reden, uns verändern. Da wird uns klar, worauf wir alleine gar nicht gekommen wären. Oder durch Worte der Bibel, durch ein Ereignis. Vertrauen heißt nicht, dass ich verstehe, wie es funktioniert. Vertrauen heißt, dass ich darauf vertraue, dass es funktioniert. Dass Gott da ist, dass er führt. Und wie gut zu wissen, dass er auch dann da ist, wenn Dinge schief gehen, wenn mir etwas nicht gelingt, wenn Menschen über mich herfallen, wenn alles nicht richtig funktioniert. Wie gut, dass er mich davor bewahrt, kaputt zu gehen. Wie gut, dass er mich nicht fallen lässt, dass er auferstanden ist, dass er da ist und dass er ewig ist. Amen.